Jetzt wollen wir auf ein Wort hören aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Ich lese uns die Verse 9 bis 14. Lukas, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ihr Lieben, das neue Jahr ist nun schon wieder einige Tage alt. Wie viele Gebete mögen in dieser kurzen Zeit schon gesprochen worden sein? Und wie viele Gebete werden im Laufe dieses Jahres noch zu Gott aufsteigen? Und das ist gut so. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass das Gebet eine ganz zentrale Rolle in unserem Glaubensleben spielt. Das Gebet ist Ausdruck der Abhängigkeit von Gott. Und wer nicht viel betet, der gibt damit zu verstehen, dass es auch ohne Gott geht. Für ihn hat das Wort aus dem Johannesevangelium, ohne mich könnt ihr durchaus nichts tun, keine Bedeutung. Wohl kann man dann für sich selbst vieles tun und auch in gewisser Weise auch für andere, aber man kann nichts tun, was dann schließlich Frucht ist für Gott und ihn verherrlicht. Das meint Jesus mit dieser Aussage im Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Ohne mich könnt ihr durchaus nichts tun, nichts, was Gott Frucht bringt, nichts, was ihn verherrlicht. Und der, dessen Leben nicht vom Geist des Gebetes durchdrungen ist, ist entweder noch geistlich tot, hat also noch gar kein Leben aus Gott empfangen, oder aber er ist geistlich krank. Gesund ist er auf jeden Fall nicht. Geistlich gesunde Gemeinden sind immer solche gewesen, in denen das einsame und gemeinsame Gebet eine ganz entscheidende Rolle spielten. Und unser Herr Jesus ermutigt uns zum Gebet. Er gebraucht dazu einige Gleichnisse. Und in unserem Gleichnis geht es um die Grundhaltung, die wir in unseren Gebeten einnehmen sollten. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner ist ja nun ein sehr, sehr bekanntes Gleichnis. Und da ist es wichtig, dass wir ganz neu hinhören und darauf achten, was es uns persönlich zu sagen hat. Zwei gegensätzlichere Typen, als sie uns hier vor Augen gestellt werden, gab es ja damals wohl kaum. Der fromme Pharisäer auf der einen Seite und der gottlose Zöllner auf der anderen. Und doch, die beiden haben eines gemeinsam. Sie sind auf dem Wege zum Tempel, um eine Begegnung mit Gott zu haben, um zu beten. So lesen wir es. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Sie taten es aus unterschiedlichen Beweggründen, aber sie wollten dem lebendigen Gott begegnen. Wenden wir uns zunächst dem Pharisäer zu. Von ihm heißt es in Vers 11, der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Die Jahrhunderte unmittelbar vor dem Kommen des Messias, also vor dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt, waren geistlich magere Zeiten. Es gab in jenen Jahrhunderten beispielsweise keine Propheten. Das Wort Gottes war rar geworden. Und da konnte man es eigentlich nur begrüßen, dass es da eine Schar von Menschen gab, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, doch über das religiöse Wesen in Israel zu wachen. Und im Allgemeinen war man auch der Meinung, dass Religion bei den Pharisäern in guten Händen sei. Nun, dass unser Herr Jesus die größten Probleme gerade mit diesen Leuten gehabt hat, hängt damit zusammen, dass sich etwas Gutes in etwas Böses verwandeln kann, wenn es entartet. Also Dinge, die an sich gut sind, vielleicht sogar sehr gut sind, wenn man sie beobachtet, können entarten und verwandeln sich dann in etwas Böses. Und so hatte man, um auf Nummer sicher zu gehen, mit einer Unmenge von zusätzlichen Vorschriften zum Gesetz des Alten Testamentes Schutzzäune um das Gesetz gemacht, die inzwischen wichtiger geworden waren als das Gesetz selbst. Man wollte also genauer sein noch als Gott selbst in seinem Wort. Und in dem Augenblick, wo man über das Wort Gottes hinausgeht, da wird das Gute böse. Da kommt es zu einer Entartung. Hinzu kam eine enorme Selbstgerechtigkeit und Geringschätzung anderer Menschen. Diese Pharisäer hat Jesus vor Augen, wenn es hier in Vers 9 heißt, er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. In einer anderen Übersetzung wird das schön deutlich, was das bedeutet, die sich anmaßten, fromm zu sein, die davon überzeugt waren, dass sie gerecht waren. Und geringschätzig auf andere herabsahen. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Voll von Selbstgerechtigkeit. Was uns zunächst einmal auffällt, ist, dass dieser Mann Gott dankt. Es gibt ein ähnliches Gebet, das uns aus dem ersten Jahrhundert nach Christus überliefert worden ist. Ich danke dir, so heißt es da, Herr mein Gott, dass du mir mein Teil gabst bei denen, die im Lehrhause sitzen und nicht bei denen, die an den Straßenecken sitzen. Wir merken, das ist ähnlich wie dieses Gebet, das der Pharisäer hier in diesem Gleichnis spricht. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Dass er zunächst einmal dankt, ist ja nicht verkehrt. Im Gegenteil, es ist eine gute Sache, es ist eine gute Übung auch für uns, wenn wir in unseren Gebeten immer wieder Dank sagen. Das ist Gottes Wille, dass wir danken für alles. Für die positiven Erfahrungen, auch für negative Erfahrungen, denn dadurch erzieht Gott uns. Es gebührt uns als Kindern Gottes, dass wir unserem himmlischen Vater für all die Wohltaten, mit denen er uns immer wieder beschenkt, danken, von ganzem Herzen danken. Das ist dann immer auch eine gute Voraussetzung dafür, dass er uns weiterhin segnet. Wir dürfen das nicht im Sinne des Gesetzes verstehen, dass wir Gott dadurch in die Pflicht nehmen, aber das ist ja auch im natürlichen Leben so. Eltern geben Kindern gerne etwas, wenn sie merken, Kinder sind sehr dankbar für das, was sie empfangen. Wenn Kinder umso frecher werden, weil man ihnen Gutes tut, dann ist das nicht gerade ein Anreiz für die Eltern, sie weiterhin auch zu beschenken. Im Gegenteil. Also das Danken gehört zu unserem Glaubensleben dazu, als eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sollten uns unter unsere Gebete immer wieder eine Portion Dank mischen, ohne dass wir daraus jetzt eine strenge Regel machen sollten. In dem Sinne, dass wir jedes Gebet jetzt, das wir sprechen, mit einem Dank beginnen müssten. Manchmal ist es so, das ist ja unser aller Erfahrung, dass wir die Not hinausschreien, die uns auf dem Herzen liegt, ohne dass wir zunächst daran denken, Gott für seine Wohltaten zu danken. Aber es ist sicherlich eine gute Übung, eine Gnadenübung, wenn wir uns immer wieder daran erinnern lassen, hör mal, dank doch zunächst einmal für das, was du empfangen hast. Und danke auch schon für das, was du noch empfangen wirst, nach dem, was Gott dir in seinem Wort verheißen hat. Also zunächst einmal machen wir hier die Feststellung, das ist eine gute Sache, dass das Gebet dieses Mannes ein Dankgebet ist. Ich danke dir, Gott. So fängt er an. Wofür? Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ist das verkehrt, so zu danken? Dürfen wir Gott nicht dafür danken, wenn er uns vor dem einen oder anderen Fehltritt und bösen Weg bewahrt hat? Und unser Leben vielleicht in anderen Bahnen verlaufen ist, als das beispielsweise eines Tränkers oder eines Betrügers oder eines Ehebrechers? Haben wir nicht Grund, Gott dafür zu danken? Ich meine schon. Es ist nicht verkehrt, Gott dafür zu danken, dass man noch nicht im Gefängnis gesessen hat. Oder? Dass man vor vielem Bösen in seinem Leben bewahrt geblieben ist. Was ist nun falsch an diesem Gebet? Es ist das kleine Wort bin. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Dieses kleine Wort bin verrät seinen Herzenszustand. Dieser Mann dankt nicht dafür, dass er durch Gottes Gnade vor dem einen oder anderen Bösen bewahrt geblieben ist, indem er sagt, ich danke dir, dass ich nicht gehandelt habe wie diese Leute, die er hier anspricht, sondern dass ich nicht bin wie sie. Das ist sein Problem. Das ist das eigentliche Problem in seinem Herzen. Immer wenn sich dieser Mann mit diesen Leuten verglich, schnitt er wesentlich besser ab als sie. Aber er war nicht besser. Und dafür war er blind. Er handelte besser als diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und als dieser Zöllner, als diese Leute, die er hier erwähnt. Er handelte besser. Sein Verhalten war besser, aber er war nicht besser. Und das sah er nicht. Im Blick auf das äußere Einhalten der Gebote war er ihnen weit überlegen. Ja, er ging sogar noch über die Gebote hinaus, wenn er sagen konnte, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das Gesetz sieht nur einen Fastentag im Jahr vor. Das ist der große Versöhnungstag. Und zum Zeichen des Fastens färbte man sich das Gesicht weiß und erschien in unordentlichen Kleidern, sodass die Frömmigkeit dieser Menschen besonders vor aller Augen sichtbar wurde. Und das tat dieser Mann nicht nur am großen Versöhnungstag, sondern zweimal in der Woche fastete er zusätzlich, wie ich las, montags und donnerstags. Das waren für die Pharisäer die Fastentage in der Woche, die zusätzlichen Fastentage. Er ging also weit über das hinaus, was im Gesetz geschrieben stand. Hinzu kam, dass er Dinge verzehntete, die nach dem Gesetz nicht zu verzehnten waren. Auch darin war er vorbildlich. Das heißt, dieser Mann ließ sich seine Frömmigkeit etwas kosten. Es ging an seinen Magen. Und es ging auch an seinen Geldbeutel. Und das sind ja bekanntlich, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, ganz empfindliche Stellen. Der Magen, der Bauch und auch der Geldbeutel, das Portemonnaie. Er meinte es sehr ernst mit seiner Frömmigkeit. Er ging also noch weit über das hinaus, was das Gesetz gebot, und konnte wirklich von Herzen sagen, ja, was konnte er sagen? Ich handle besser als die anderen. Ich verhalte mich besser als die anderen. Ich gehe über das Normale noch hinaus. Aber er konnte nicht sagen, ich bin besser als die anderen. Das ist ein großer Unterschied. Ohne Zweifel, sein Verhalten war besser als das dieser Leute. Aber er selbst war durch und durch sündig, wie alle anderen auch. Und das wird immer wieder deutlich, wenn man die beiden größten Gebote zur Beurteilung eines Menschen, des menschlichen Herzens an sich heranzieht. Nämlich das Gebot der Liebe zu Gott und das Gebot der Liebe zum Menschen. Das heißt also, Gott will, dass alles, was wir tun, alles, was wir denken, unsere ganze Gesinnung, die Motivation unseres Herzens, dass das alles gedeckt ist von der Liebe zu Gott. Alles, was wir tun, denken, was wir wünschen, sollte geschehen aus Liebe zu Gott und auch aus Liebe zum Nächsten. Das ist Gottes Maßstab für unser Herz und Leben, vom Gesetz her. Da geht es also um die tiefste Gesinnung unseres Herzens. Da geht es um unsere Gedanken, da geht es natürlich auch um Worte, nicht nur um Taten. Da geht es genau um das, was dem Herrn Jesus Christus so wichtig gewesen ist in der Bergpredigt. Er legte das Gesetz so aus, dass jeder Mensch zu einem Sünder wurde. Ganz egal, ob er sich brav verhielt oder nicht. Jeder Mensch ist in den Augen Gottes zutiefst verdorben, zutiefst sündig. Dieser Pharisäer hatte das Wort aus dem Propheten Jesaja nie richtig verstanden, dass nämlich unsere Gerechtigkeit, die wir von Natur aus haben, mit der wir so gern vor Gott und auch vor anderen bestehen wollen, wie ein schmutziges Kleid ist. Es taugt nicht vor Gott. Und es hilft auch nichts, wenn wir hier und da einen Flicken darauf setzen, wo es zerrissen ist, oder versuchen, irgendwie einen Flecken da herauszubekommen, sondern es taugt insgesamt nicht vor Gott. Unser Kleid der Gerechtigkeit ist in den Augen Gottes untauglich. Wir verunehren ihn damit, wenn wir damit in seine Gegenwart treten wollen. Wir brauchen eine andere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die Gott geoffenbart hat in seinem Sohn. Seine Gerechtigkeit, die uns stellvertretend zugerechnet wird. Seine Gerechtigkeit, von der wir täglich leben, ja stündlich leben, ständig leben. Dieser Mann, dieser Pharisäer, verglich sich also mit anderen Menschen, die schlechter handelten als er, einen schlechteren Charakter hatten nach außen hin als er, aber er verglich sich nicht mit der Heiligkeit Gottes. Das war sein eigentliches Problem. Jemand erzählt, dass er einmal mit dem Zug durch eine Landschaft fuhr, in der ihm ein Bauernhaus auffiel, das sich von der Umgebung strahlend weiß abhob. Und als er sich dann auf der Rückfahrt befand, hatte es inzwischen geschneit, und wieder kam er an diesem Bauernhaus vorbei. Doch diesmal kam ihm das Haus geradezu schmutzig vor, im Vergleich zu dem frisch gefallenen weißen Schnee. Ihr Lieben, es kommt immer darauf an, womit wir uns vergleichen. Vergleichen wir uns mit anderen Menschen, kann es durchaus sein, dass wir nach unserem Urteil gut abschneiden. Vergleichen wir uns aber mit der Heiligkeit unseres Herrn Jesus, mit der Herrlichkeit Gottes in Christus, da werden wir zu elenden, verlorenen Sündern in uns selbst. Also hier stoßen wir auf sein eigentliches Problem, hier stoßen wir auch auf ein großes Problem in unseren christlichen Kreisen. Man hat sich ja irgendwann einmal bekehrt, man ist zum Glauben an Christus gekommen, hat Vergebung seiner Sünden empfangen und nun ist man ja besser geworden. Man ist besser geworden und besser als die da draußen, die noch ohne Christus leben, und man ist auch besser als mancher in der Gemeinde, der noch nicht so weit ist im Heiligungsleben wie man selbst. So meint man zumindest. Man hat es weitergebracht als der andere. Man tut mehr Gutes, man gibt mehr, man missioniert mehr, man betet mehr, man liest mehr in der Bibel als die anderen, Man lebt einfach heiliger als andere. Man gibt sich keine Blöße. So etwas kommt bei mir nicht vor. Oder zumindest, so etwas kommt bei mir auch vor, aber bei dem oder dem dürfte das eigentlich nicht vorkommen. Und dann weist man hin auf solche, die in unserer Gesellschaft eine besondere Position bekleiden oder aber in der Gemeinde vorne anstehen. Bei denen dürfte das eigentlich nicht vorkommen. Da haben wir dieselbe Gesinnung. Man ist besser als die anderen. Und aus dieser Haltung entsteht das viele böse Schwätzen über andere. Jemand nannte das einmal eine Selbstschutzmaßnahme. Was meinte er damit? Nun, es geht denen, die über andere negativ reden, böse reden über sie. Es gibt ja Leute, die haben diesen Schwatzgeist. Die können gar nicht anders, als immer wieder negativ über andere zu Gericht zu sitzen. Es geht ihnen nicht immer unbedingt darum, andere schlecht zu machen, sondern vielmehr geht es ihnen darum, sich selbst in ein besseres Licht hineinzustellen. Das ist der Hauptgrund dafür, dass sie so viel Schlechtes reden über andere. Sie wollen selbst besser darstellen und darum heißt es hier Selbstschutzmaßnahme. Man schützt sich selbst. Man will sich selbst ja nun keine Blöße geben. Und dann kommt hinzu, dass für solche, die dann in die Gemeinde gekommen sind, sich irgendwann einmal bekehrt haben und meinen, sie seien doch nun besser als andere, dann kommen sie auch noch unter diesen Frömmigkeitsdruck, unter diesen Leistungsdruck, nach dem Motto, was nicht sein darf, das ist auch nicht so bei mir. Man ist ja so und so in der Gemeinde Jesu. Und also muss ich auch so sein. Auch wenn das nicht immer der Fall ist. Aber man hat es äußerst schwer, das dann zuzugeben. Man will sich keine Blöße geben. Man hat nicht erkannt, dass man in sich selbst immer noch derselbe Sünder geblieben ist, wie vor der Bekehrung. Auch wenn sich rein äußerlich manches geändert hat. Man ist auf sich selbst gestellt, in sich selbst immer noch derselbe Sünder, bis in die Gesinnung des Herzens hinein. Dass man täglich, ja stündlich von nichts anderem lebt, als von der Gerechtigkeit Christi und von seiner ausreichenden Gnade für uns, dafür haben viele noch kein Verständnis. Deshalb geht Gott mit den Einzelnen dann in der Gemeinde noch so seine speziellen Zerbruchswege. Den einen führt er so in diesen Zerbruch hinein, den anderen führt er anders. Der alte Adam ist fromm geworden und ist dankbar dafür, dass er nicht so ist wie die anderen. Und das muss bei dem Einzelnen klar werden, dass das ein verkehrtes Denken ist. Unsere Glaubensväter sagen, dass solche Leute noch nicht durchbekehrt seien. Kennt ihr diesen Ausdruck? Sie sind nicht durchbekehrt. Äußerlich hat sich manches verändert. Sie glauben auch an den Herrn Jesus Christus. Sie haben sich ja schließlich irgendwann einmal bekehrt. Doch innerlich stecken sie fest in ihrer Selbstgerechtigkeit. Sie sind besser als die anderen oder besser geworden als die anderen. Da geht es dann oftmals nach der Weise, rühre mich nicht an, ich bin heiliger als du. Ja? Wir kennen das aus unserem eigenen Herzen. Und es ist ein großes Geschenk, wenn wir diese Art bei uns selbst einmal feststellen. Dass wir sagen können, jawohl, das ist ja so bei mir. Gott hat mir endlich darüber Klarheit und Licht geschenkt. Und dann stellen wir uns plötzlich die Frage, gibt es für einen solchen Pharisäer, wie ich es bin, gibt es für einen solchen Pharisäer Gnade? Gibt es noch Gnade für mich? Damals habe ich dem Herrn Jesus so einzelne Sünden bekannt und glaube auch, dass er sie mir vergeben hat. Aber nun habe ich die tiefe Wurzel meiner Sündhaftigkeit erkannt, nämlich meine pharisäische, meine selbstgerechte Art. Gibt es für einen solchen Pharisäer, wie ich es bin, noch Gnade? Gott sei Dank, es gibt Gnade auch für Pharisäer. Aber in der Folgezeit werden wir dann die Beobachtung machen, dass wir mit diesem Pharisäer in uns unser ganzes Leben lang die größten Probleme haben, bis wir einmal hier die Augen schließen werden. Niemand sollte sich der Illusion hingeben, das würde irgendwann einmal besser mit diesem Pharisäer. Eine andere Frage ist, wie gehe ich mit ihm um? Ob ich ihn immer wieder ans Kreuz verweise? Ob ich mich immer wieder darunter demütige und beuge und danke, dass der Herr mich grundsätzlich am Kreuz von ihm erlöst hat? Das ist eine andere Frage. Das ist der einzige Weg, auf dem wir Sieg bekommen, auch über unsere selbstgerechte pharisäische Art. Aber ansonsten werden wir unser ganzes Leben lang mit dieser Natur zu tun haben. Sie wird sich immer wieder mal melden. Und gerade da, wo man im Umgang mit anderen Menschen steht, tagtäglich, oder auch in der Gemeinde Jesu, und wenn es manchmal nur sonntags ist, wo wir ja auch unsere Sonntagsgesichter zeigen, ist ja auch nicht verkehrt, wollen ja auch nicht böse miteinander umgehen, aber wie das im Alltag aussähe, wenn wir täglich zusammen wären, das ist noch eine andere Frage. Gerade im Umgang miteinander, da merken wir, dieser Pharisäer steckt in uns. Und wir werden unser ganzes Leben lang mit ihm zu tun haben. Also, bitte, haken wir den Pharisäer nicht einfach ab hier. Mit dem haben wir nichts zu tun. Nicht wahr? So haben vielleicht manche in der Vergangenheit dieses Gleichnis verstanden. Mit diesem Pharisäer haben wir nichts zu tun und wollen wir auch nichts zu tun haben. Nein, erkennen wir doch, dass wir in der Tiefe des Herzens solche Leute sind wie dieser Pharisäer. Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch, es kommt der Seitenblick, dieser Zöllner. Wir merken, dieser Mann stand nicht allein vor Gott, sondern er sah, er schielte geradezu hin zu dem Zöllner. Kennen wir das auch? Stehen wir nicht allein vor Gott mit unserer Schuld, sondern schauen gleichzeitig hin zu den anderen. Der hat es ja auch nötig. Ich war nicht nur ich, sondern der hat es ja auch nötig. Das ist diese typische pharisäische Art. Der Herr mag Gnade geben, dass wir Licht darüber bekommen. Jetzt wenden wir uns dem Zöllner zu. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Dieser Zöllner ist uns ja, besonders durch die Geschichte von Zachäus, so lieb geworden, dass wir von ihm beinahe eine romantische Vorstellung haben. Wir haben eben persönlich noch nichts mit ihm zu tun gehabt und sind von ihm noch nicht übers Ohr gehauen worden. Die Zöllner arbeiteten mit den Römern zusammen, nicht aus Sympathie, sondern weil sie hier eine Möglichkeit sahen, reich zu werden. Es waren raffgierige Leute, harte Burschen, raue Burschen, raffgierige, habgierige Leute, die Gesetze zu umgehen wussten und die Leute betrogen, also in die eigene Tasche hineinwirtschafteten. Also es waren nicht gerade sympathische Zeitgenossen. Auch sollten wir ihn nicht, diesen Zöllner, auf einen hohen Sockel heben und ihn zu einem Helden machen, nur weil wir eine Aversion haben gegen den Pharisäer, weil wir ihn wahrscheinlich in unserem eigenen Herzen noch nicht entdeckt haben. Ja? Deshalb haben wir eine Aversion gegen diesen Pharisäer. Mit dem wollen wir ja nichts zu tun haben. Gut, das soll uns nicht dazu bringen, dass wir den Zöllner nun zu einem Helden machen. Es gibt Kreise, in denen man das Sündersein geradezu genießt. Man findet eine gewisse Genugtuung darin, dass man nicht besser ist als die Welt. Man empfindet eine gewisse Befriedigung dabei, wenn man mal wieder ein Wort aus der Gossensprache gebraucht hat, weil man ja eben ein Sünder ist und ein Sünder bleibt. Und so schaut man geringschätzig auf solche herab, die in pharisäischer Weise darauf achten, sich korrekt zu verhalten und sich keine Blöße zu geben. Man ist geradezu stolz darauf, ein Sünder zu sein. Jemand hat diese Haltung einmal so beschrieben. Hören wir mal gut zu. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so hochmütig bin wie dieser Pharisäer da. Ich bin ein Räuber und Ungerechter und Ehebrecher. So ist nun einmal der Mensch. Und ich bin auch so. Aber ich bin mir wenigstens darüber klar und darum immerhin ein Quäntchen besser als die sonstige Rasselbande. Nehmen wir einmal eine etwas feinere Alternative. Ich bin eben schon mal sauer und lasse mich dann auch gehen, wenn ich schlechte Laune habe. Und mit bestimmten Dingen nehme ich es nicht ganz so genau wie andere. Ich bin eben ein Sünder. Nicht wahr, lieber Gott? Ich bin doch ein anständiger Mann, dass ich mir nichts vormache. Lass deine Engel ein Halleluja singen über den einen Sünder, der so ehrlich ist wie ich und der mit so strahlender Wahrhaftigkeit seinen Schweinehund offen spazieren führt und ihn nicht wie dieser verlogene Spießbürger vom Pharisäer in den Falten seines Gewandes verbirgt. Wer sich in dieser Gesinnung in der Person unseres Zöllners wiederzufinden meint, der hat sich schwer geirrt. Schauen wir uns ihn einmal etwas genauer an. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Zunächst einmal, er wusste um den Abstand zwischen Gott und ihm, einem Sünder. Er stand ferne, so heißt es. Er wagte gar nicht näher zu treten. Das Bewusstsein von der Heiligkeit Gottes hielt ihn davon zurück. Für den Pharisäer war das selbstverständlich, so in die Gegenwart Gottes zu treten. Er hatte sich ja nichts vorzuwerfen. Er war ja gerecht in seinen eigenen Augen. Aber dieser Zöllner stand von ferne. Ich bin ein Sünder und ich habe es zu tun mit dem heiligen Gott. Und wir beide passen nicht zusammen. Das ist das Erste. Dann schämte er sich seiner Sünde. Es heißt hier, er hob seine Augen nicht auf zum Himmel. Ein Ausdruck davon, dass er sich seiner Sünde wirklich und wahrhaftig schämte. War nicht stolz auf sein Sündigen, sondern im Gegenteil. Es demütigte ihn zutiefst. Dazu ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Paulus schreibt: Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht, als ihr Knechte, Sklaven der Sünde wart? Was hattet ihr damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Ihr Lieben, wann haben wir uns zum letzten Mal unserer Sünde geschämt, als Kinder Gottes? Hat uns unser sündiges Wesen zutiefst betrübt? Es gibt Menschen, die gehen geradezu hausieren mit ihren Sünden. Das ist nicht der Geist Gottes, der dahin führt, sondern der Geist Gottes führt uns in eine tiefe Traurigkeit und Scham im Blick auf unser sündiges Wesen. Er trauerte um seine Sünde, er schlug an seine Brust, so heißt es hier, also dort, wo sein böses Herz schlug. Da schlug er hin an seine Brust, ein Zeichen tiefer Trauer und tiefer Verzweiflung. Dieser Mann war verzweifelt über seine Sünde. Haben wir das jemals mal kennengelernt, ihr Lieben? Dass wir verzweifelt waren, im Angesicht Gottes solche Sünder zu sein, die nichts anderes verdient haben als den Tod und das Gericht Gottes. Ich dachte an das siebte Kapitel im Römerbrief. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass Paulus hier von einem wiedergeborenen Menschen spricht, wenn er sagt: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Ausspruch auch immer und immer wieder im Leben eines Wiedergeborenen im Herzen, so oder anders, im Herzen und auf den Lippen wiederzufinden ist. Ich elender Mensch, das sagt doch ein Wiedergeborener immer wieder. Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das Übel steckt so tief in mir drin. Ich elender Mensch. Wann ist das zuletzt bei euch, bei mir der Fall gewesen? Wann habt ihr zuletzt so über euer sündiges Wesen getrauert? Und habt euch gebeugt darunter und seid dann froh geworden darüber, dass der Herr Jesus dieses ganze gottlose, sündige, pharisäische und zöllnerhafte Wesen mit in seinen Tod hineingenommen hat. Und diesen Glauben an die Gnade Gottes hatte tatsächlich dieser Zöllner. Vielleicht war es nur ein schwacher Funke, den Gott in seinem Herzen angezündet hatte. Aber hätte er diesen Glauben nicht gehabt, dass Gott ein gnädiger Gott ist, wäre er gar nicht zum Tempel hingegangen. Er hatte also offenbar in seinem Herzen die Hoffnung und die Zuversicht und das Vertrauen, es kann mir vielleicht doch noch geholfen werden. Das ist etwas ganz Großes. Und er wurde in dieser Hoffnung nicht enttäuscht. Wie lautet das Urteil Jesu? Ich sage euch, und das gilt, ihr Lieben, nicht was wir denken, sondern was Jesus denkt und was Jesus sagt, das gilt. Ich sage euch, dieser ging, nämlich der Zöllner, gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir können uns vorstellen, als der Herr Jesus diese Worte aussprach, wie geschockt seine Zuhörer gewesen sein müssen, besonders eben diese Pharisäer und Schriftgelehrten. So etwas hatte man nicht erwartet. Und das finden wir immer wieder in den Gleichnissen. Da kommen wir zu einem Punkt, da macht der Herr Jesus eine Aussage, mit der niemand gerechnet hat. Jeder von ihnen hätte gesagt, der Pharisäer ist gerechtfertigt und der Zöllner nicht. Und der Herr Jesus sagt, es ist genau umgekehrt. Dieser, der Zöllner, der sich gedemütigt hat, der sich seiner Schuld und Sünde vor Gott bewusst war, ging hinab in sein Haus als ein Gerechtfertigter vor Gott, der andere nicht. Warum war dieser Zöllner gerechtfertigt? Nun, im Blick auf die Opfer, die dargebracht wurden im Tempel. Sie waren alle eine Vorschattung auf das eine Opfer, das Jesus dann für solche Sünder, sowohl für den Pharisäer als auch für den Zöllner am Kreuz gebracht hat. Im Blick auf das eine Opfer, im Blick auf das Blut Jesu, das er für uns Sünder vergossen hat, ist die Möglichkeit der Rechtfertigung vor Gott gegeben. Nur dadurch, durch nichts anderes. Und dann darf man auch in dieser Haltung beten. Komm zurück zum Anfang. Es ging darum, dass der Herr Jesus uns ermutigen will zum Beten und auch in der rechten inneren Gesinnung und Haltung zu beten. Da dürfen wir wissen, wir beten im Namen Jesu, nicht im Namen unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern im Namen dessen, der am Kreuz alles für uns vollbracht hat. Und unsere Gebete werden erhört. Hin und wieder werde ich angerufen von einem jungen Mann, und er bittet dann um Gebetsunterstützung. Und dann sagte er schon mal zu mir, ja, deine Gebete werden eher erhört als meine. Was letztlich dahinter steckt. Aber ich versuche ihm dann deutlich zu machen, oder ich habe versucht ihm deutlich zu machen, dass wir ja nicht in unserem eigenen Namen beten, sondern im Namen Jesu. Und so darf er kommen, so darf ich kommen, so darf er kommen. Da ist kein Unterschied zwischen uns beiden. Da werden seine Gebete genauso erhört wie unsere Gebete, wie meine Gebete. Genauso. Es ist wunderbar, wenn wir Gebetsunterstützung bekommen von anderen. Das ist besonders auch für den Verkündiger des Evangeliums von größter Bedeutung, dass für ihn ernsthaft und intensiv gebetet wird. Denn er steht mit seiner Familie unter einem besonderen Beschuss von Seiten der Finsternismächte, auch die Ältesten insgesamt. Da brauchen wir ständige und intensive Fürbitte. Das ist etwas Wunderbares, wenn man weiß, man wird unterstützt, das gilt auch für euch, man wird unterstützt im Gebet. Aber jeder Einzelne darf wissen, ich darf kommen im Namen Jesu. Und meine Gebete dürfen genauso erhört werden, wie die Gebete des Pastors oder des Predigers oder der Ältesten oder wer es auch immer sein mag. Wir beten im Namen Jesu. Und so wollen wir auch heute Vormittag zum Abendmahl kommen. Wir kommen als Pharisäer, wir kommen auch als Zöllner, als solche, die ihre Zuversicht einzig auf das für Pharisäer und Zöllner, wie wir es sind, vollbrachte Erlösungswerk Christi setzen. Und als solche sind wir gerechtfertigt durch das Blut Jesu, Gottes geliebte Kinder und Erben des Himmelreiches. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, von Natur aus blind für uns selbst, taub für dein Wort, lahm im Blick auf die Dinge des Reiches Gottes, selbstgerecht durch und durch, sündig in jeder Hinsicht. Als solche dürfen wir kommen, dürfen uns beugen und demütigen vor dir und uns darüber freuen, dass es Gnade für Sünder gibt, dass du, Vater im Himmel, wohlgefallen hast an Gnade. Und diese Gnade ist erschienen in deinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. So preisen wir dich, dass wir auch in diesem Sinne das Abendmahl miteinander feiern dürfen. Wie groß bist du doch, wie herrlich, wie wunderbar. Wie gewaltig ist deine Liebe zu uns Sündern. Preis, Ehre und Anbetung sei dir. Amen.